2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Dienstag, den 4. Februar 2025. Es ist fast eine Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton vor dem Auswärtsspiel zu Gast bei RB Leipzig am kommenden Sonntag. Dabei gastiert der Tabellen-13., das sind wir beim Tabellen-4. Und wir wollen einfach mal schauen, was seit dem letzten Aufeinandertreffen so passiert ist bei RB Leipzig. Dafür spreche ich, Yannick, mit einem Gesprächspartner, den ihr schon aus der Saisonvorschau und auch vom vor dem Spielgespräch zum Pokalspiel kennen könntet. Der Kai ist bei mir. Moin.
Moin, grüß dich.
Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, wir könnten quasi direkt einen kleinen Rückbezug machen, weil ich glaube, eine Vorstellung können wir uns sparen. Du warst ja die Saison schon ein paar Mal da. Von daher, wir hatten damals in der Saisonvorschau über einige Baustellen gesprochen, die du dem Verein sozusagen attestiert hast oder die du gesehen hast. Du kannst jetzt selber entscheiden, welche du anfangen möchtest, sonst würde ich dir einfach Stichworte hinschmeißen und du erzählst uns dazu was.
Gib mir mal ruhig ein, zwei Stichpunkte, das ist schon eine Weile her. Ich habe jetzt nicht in die alten.
Genau. Dann machen wir das gerne so rum. Genau, du hattest auf jeden Fall gesagt, du warst gespannt auf den neuen Geschäftsführer Sport mit Marcel Schäfer, weil es dann endlich mal wieder eine sportliche Führung sozusagen gab. Wie würdest du seine Arbeit bisher beurteilen?
Ja, ich glaube, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe damals auch gesagt, dass ich von der Personalie bloß so semi-überzeugt bin, weil mich seine Bilanz in Wolfsburg jetzt nicht vom Hocker gehauen hat. Das setzt sich so ein bisschen fort. Er war heute, ich glaube, auf den Vereinskanälen mit zum Interview zum Transferfenster, zum Abgeschlossenen jetzt im Winter, hat sich da sehr zufrieden gezeigt. Das ist auch eine Einschätzung, die ich nicht so richtig teilen kann. Also wir haben im Wesentlichen 3 Abgänge gehabt. Silber haben wir nach Bremen verliehen. Elmas, ein Transfer-Missverständnis und ein U19-Spieler zum FC Turin. Dafür haben wir Riedle Baku aus Wolfsburg geholt und 2 sehr junge Talente. Stürmer aus der zweiten französischen Liga, aus Caen und ein Rechtsverteidiger von Aston Villa, einen serbischen Rechtsverteidiger, 18 Jahre oder 19 Jahre. Beides sicherlich Investitionen in die Zukunft, aber jetzt Spieler, die uns jetzt gerade aktuell nicht weiterhelfen. Und wir haben natürlich Xavi Simons von PSG verpflichtet, ein Transfer, den, ich glaube, das hatten wir auch in der Saisonvorschau, den ich vor einem halben Jahr noch sehr gefeiert hätte, 50 Millionen plus Boni, den ich heute ein bisschen, Zwiespalten sehe, weil er aus meiner Sicht keins unserer aktuellen Probleme löst und auf der Gegenseite extrem viel Kapital bindet. Und dafür sind einige, aus meiner Sicht, einige Baustellen im Kader offen geblieben, jetzt im Wintertransferfenster. Insofern, nicht ganz so zufrieden wie unser Sportdirektor damit.
Ja, kann man ja vielleicht noch dazu sagen, dass Simons der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte ist. Man hat 50 Millionen kolportiert in die Hand genommen. Und sein Marktwert liegt irgendwie bei 80, aber es heißt auch in diversen Medien, dass durch Boni-Zahlungen und so, was man da halt immer so ausmacht, dass da sicherlich auch noch ein bisschen mehr Geld fließen könnte, aber du bist von diesem Transfer nicht überzeugt, habe ich jetzt rausgehört.
Ja, ist ein grandioser Kicker, also in einer funktionierenden Mannschaft ist es ein Unterschiedsspieler, keine Frage. Aber ich hätte viel lieber gesehen, dass wir andere Baustellen im Kader schließen. Wir hatten uns, glaube ich, auch in der Saisonvorschau darüber unterhalten. Der Olmo-Abgang, der damals noch nicht ganz fix war, mit dem wir nachdem Forsberg im Winter schon gegangen war, nach New York. Seitdem fehlt uns ein klassischer Spielmacher, so als Bindeglied zwischen Mittelfeld und Offensive. Das merkt man unserem Spiel extrem an, dass da so ein Taktgeber in der Offensive fehlt. Wir haben für Silva keinen erfahrenen Stürmer geholt als Ersatz. Und wir haben vor allen Dingen auf A6 für einen Schlager, der extrem wichtig für unser Spiel ist und schon wieder verletzt, ebenfalls kein Backup geholt. Da sind Leute im Kader mit Vermehren, mit Haidara, mit Seiwald, die ihn alle nicht adäquat ersetzen können oder auch Kampel. Und das ist auch ein großer Teil unserer gerade aktuell oder seit Wochen eigentlich andauernden spielerischen Probleme. Und wir haben kein Backup für Raum auf der linken Seite, dessen Fehlen man über Wochen auch sozusagen zum Anfang der Saison extrem gemerkt hat.
Also hättest du dir gewünscht, dass jetzt, gestern Abend ist ja das Transferfenster dann endgültig geschlossen worden, dass dann noch mehr passiert als das, was du jetzt gerade aufgezählt hast?
Naja, man muss natürlich immer gucken. Also auf der einen Seite mit diesem Xavi-Simons-Transfer waren es wohl 80 Millionen, die wir ausgegeben haben, was natürlich absurd viel ist. Und auf der anderen Seite ist natürlich ein Wintertransferfenster jetzt auch nicht der ideale Rahmen, um einen Kader umzubauen oder wirklich zu verstärken, weil das Angebot an verfügbaren, guten Spielern, die in ihren Clubs funktionieren, und die Bereitschaft, die im Winter abzugeben, ist natürlich eher gering, beziehungsweise man muss es dann wirklich mit Geld zuwerfen. Und insofern muss man ein bisschen sozusagen die Kirche im Dorf lassen oder das einordnen. Aber ich sehe auch nach dem Fenster einige große Baustellen, und wir haben weiterhin mit 26 Spielern inklusive unseren Torwarten doch im Liga-Vergleichen eher sehr schlanken Kader, um es vorsichtig auszudrücken.
Das ist natürlich, nun hat man ja nur noch, da können wir vielleicht ein bisschen galant zum sportlichen Abschneiden bisher in der Saison überleiten, nur noch eine Doppelbelastung. In der Champions League seid ihr nach 8 gespielten Spielen in diesem neuen Ligasystem, davon habt ihr nur 1 gewinnen können, den Rest habt ihr verloren, da seid ihr raus. Ja, auch zuletzt lief es in der Liga nicht ganz so gut. Wenn du da ein bisschen uns abholen möchtest, wie würdest du die aktuelle sportliche Leistung von RB einordnen?
Ja, wir sind irgendwie seit Wochen, also wie du schon sagst, wir sind noch Vierter, was irgendwie sind wir gerade die statistische Anomalie der Liga. So ähnlich wie das bei Union vor, ich glaube, 2 Spielzeiten war, die extrem überperformt haben entgegen allen Statistiken. Also wir haben in den letzten 18 Spielen inklusive Champions League einen Punkteschnitt von 1,0, das ist ein Absteigerschnitt. Nur 5 Siege seit Oktober, Ende Oktober 24. Du hast schon gesagt, in der Champions League Gruppenphase in diesem neuen System schlussendlich Platz 32 von 36 Teams hinter Sturm Graz, gegen die man noch verloren hat, hinter Roter Stern, hinter, also wirklich Teams, die eigentlich nicht die eigene Kragen oder der eigene Anspruch sind. Wir hatten jetzt zuletzt, jetzt am Wochenende, ein wirklich, also ja, furchtbares Spiel gegen Union, 0-0. Da hat der RB am Ende irgendwie ein Expected Goals Wert von 0,28, also das davor gab es unter anderem dieses blamable 3-3 gegen Bochum nach 3-0 Führung. Also die Tendenz ist gerade nicht gut. Wir haben in den letzten 7 Spielen 15 Gegentore bekommen. Also RB-Spiele anzusehen ist schon seit einigen Wochen, wenn nicht Monaten, schon sehr harte Kost.
Ja, dieses 3-3 hätte ich tatsächlich auch noch von mir aus angesprochen, weil du dir nämlich vor der Saison hattest du gesagt, ich hatte ja damals mal alle GesprächspartnerInnen gefragt, was sie denn dem eigenen Verein so ins Reisegepäck packen würden. Und da hattest du einen, ja, den berühmten Dosenöffner, weil mit der Führung im Rücken läuft es dann meistens besser. Das ist auch in manchen Spielen so gewesen. Aber gerade bei besagten 3-3 gegen Bochum, also nach einer 3-0-Führung aus eigener Sicht dann noch aus der Hand zu geben. Und das ist sicherlich vielen präsent, dieses Spiel. Aber woran machst du das denn sportlich fest, weil rein auf dem Papier müsste man ja eigentlich wesentlich bessere Ergebnisse einfahren.
Ja, also ganz runtergebrochen steht für mich ganz klar der Grund an der Seitenlinie mit Marco Rose. Der war ja schon im Dezember sehr stark in der Kritik, stand möglicherweise vor dem Rauswurf. Dann gab es die 2 Siege gegen die SGE, einmal im Pokal, einmal in der Liga innerhalb von 10 Tagen. Gerade der Sieg im Pokal, vom wenigen erwartet, sehr emotional mit Umarmungen der Spieler an der Seitenlinie nach dem Tor und so weiter. Die haben ihn dann erstmal gerettet. Ja, so seit Saisonbeginn wurde immer darauf verwiesen, ja, Doppelbelastung oder Dreifachbelastung mit Pokal. Und wir können kaum trainieren und wir haben viele Verletzte. Das war auch so, unter anderem Schlager, Raum, Xavi, Lokeba. Also die Liste war wirklich lang. Mittlerweile sind die aber bis auf Schlager alle wieder da. Du hast schon gesagt, die Dreifachbelastung ist auch nicht mehr gegeben. Und der Trend hat sich nicht umgekehrt, im Gegenteil. Also es ist wirklich die Abwehr am Anfang der Saison noch sehr stabil, sehr anfällig. Nach vorne geht irgendwie nichts mehr außer Einzelaktionen. Es gibt keine erkennbaren Abläufe, keine tiefe Dynamik im Spiel, vielleicht mit Ausnahme der Frankfurt-Spiele und des 2-2 gegen Leverkusen. Also unterm Strich sind aktuell nahezu alle Spieler nicht auf Normalniveau und auch nicht fit, wenn man sich die Laufwerte und so weiter anguckt. Und da kann es für mich eigentlich nur einen Verantwortlichen geben, Marco Rose. Von dem, also ich fühlt in Sachen Spielidee, also ich erkenne sie nicht gerade. Ingame-Coaching war schon immer ein schwieriges Thema bei ihm, eher spärlich. Also auch neue Impulse durch Auswechslung oder Einwechslung setzen, auch eher nicht vorhanden. Also da sehe ich so mit den Hauptgrund, weil in der Tat, du sagst, der Kader, der mag an der einen oder anderen Stelle ein bisschen unrund zusammengesetzt sein. Also wir haben irgendwie 4 oder 5 Leute im Kader, die Rechtsverteidiger spielen können, alle so semi-gut. Und wir haben aber für David Raum auf links eben kein adäquates Backup. Also da muss man auch gucken, so die Transferpolitik war da sicherlich auch nicht ganz optimal in vergangenen Transferfenstern. Aber der Grund ist, also für mich sozusagen klar, Marco Rose. Und ich denke eigentlich auch, unser Sportdirektor hat ihm wieder den Rücken gestärkt. Man scheint da gewillt zu sein, mit ihm zumindest bis zum Saisonende weiterzugehen, durchzuhalten. Was ich nicht so richtig nachvollziehen kann, also weil irgendwie hat sich so eine also aus meiner Sicht, so eine etwas merkwürdige Anspruchslosigkeit in dem Club breitgemacht, was ich fatal finde für diese Saisonziele und auch eine Außenwirkung. Aber man scheint sich entschlossen zu haben, mit Marco Rose weiterzumachen, aber ich bin mir ja relativ sicher, dass da im Sommer, dass es da zu einer Veränderung auf der Trainerposition kommt.
Okay, da steckt dir jetzt ganz viel drin. Ich steige nochmal bei dem unausgewogenen Kader ein, weil du hast ja eben die Transfers schon angesprochen. Unter anderem Riedle Baku ist auch gelernter rechter Verteidiger.
Genau.
Dann habt ihr auch Kostas Nedeljkovic. Genau, ist auch rechter Verteidiger, 19 von Aston Villa, hattest du gesagt. Und dann ist als einzige andere Position neben der festen Verpflichtung von Simmons als offensiven Mittelfeldspieler noch Tidian Gomi gekommen, links außen, hattest du auch angesprochen. Also wenn du sagst, ihr habt eh schon ein Überangebot an rechten Verteidigern, gut, dann ist natürlich der 19-Jährige von Aston Villa wahrscheinlich eher eine Investition in die Zukunft, weil man sich da ganz viel verspricht, obwohl er auch nur ausgeliehen ist. Vielleicht hat man da eine Kaufoption, das weiß ich nicht. Gut, und Riedle Baku hat man ja durchaus sich auch, wenn man die Bundesliga verfolgt, schon öfter gehört, soll dann vielleicht eher mit seiner Erfahrung den Kader verstärken. Aber ich gebe dir recht, auch von ganz außen betrachtet ergeben die Transfers jetzt nicht so viel Sinn, wenn nachdem du, was du jetzt bisher so geschildert hast in den letzten 10 Minuten.
Also bei dem Rechtsverteidiger wurde, glaube ich, vereinseitig so begründet, dass man zwar verschiedene Spieler hat, die das spielen können, aber keiner ist so richtig gelernt. Also da zählt ja auch, also der richtig gelernte Rechtsverteidiger Henrichs ist verletzt. Wird, glaube ich, diese Saison nicht wiederkommen. Und dann haben eben Gerd Reuter und so Leute auch mal auf rechts gespielt. Insofern kann man das schon als Baustelle sehen, aber das wäre jetzt nicht meine Priorität eins gewesen in der Kaderstruktur sozusagen. Und in der Tat, der Transfer jetzt ist auf jeden Fall ein Zugriff auf die Zukunft. Von einem 18- oder 19-Jährigen kannst du natürlich nicht erwarten, dass er dir sofort weiterhilft. Der muss hier in Deutschland, in der Bundesliga, im Verein ankommen. Und Marco Rose ist jetzt in der Vergangenheit auch nicht da, also für mich nicht da aufgefallen, dass er irgendwie dazu neigt, so junge Nachwuchsspieler oder junge Transfers, die zu einem kommen, Zugänge sofort in den Kader zu werfen. Das dauert seine Zeit, bis sie dann mal in der Startelf stehen.
Dann kommen wir doch mal zu ihm und seiner Person. Ich hatte, glaube ich, auch auf einem deiner Social-Media-Accounts gelesen, dass du das auch zwischendurch schon gefordert hast oder angemahnt hast oder prophezeit hast, dass wenn jetzt nicht bald was passiert, dann ist er weg. Nun ist es nicht so, hast du schon gesagt. Ich wurde da ganz im Gegenteil das Vertrauen ausgesprochen. Ich habe heute den aktuellen Rasenfunk zum vergangenen Spieltag gehört und da hieß es auch von einem der Gäste, naja, Marco Rose wusste man jetzt nicht genau und das ist vielleicht auch stellvertretend für eine der Baustellen, die du auch im Sommer aufgezeigt hast. Wo will RB hin? Wofür will RB stehen? Mal ist es Ballbesitz gewesen, dann ist es wieder das Umschaltspiel. Ja, also das spielt wahrscheinlich so ein bisschen in deine Forderung mit rein, dass man sich da bald trennen sollte, weil diese klare Handschrift ist da anscheinend nicht zu erkennen.
Naja, es gibt schon so einen typischen Marco Rose Fußball im 4-2-2-2 und intensiv gegen den Ball und umschalten, also schon eher so in Richtung klassischer RB Fußball. Aber auch der ist nicht mehr zu erkennen. Dazu fehlt die Intensität, die Tiefe. Wie gesagt, also da, das ist so, man sieht's vereinzelt, so in Highlight-Spielen gegen Frankfurt im Pokal oder auch jetzt bei dem 2-2 gegen Leverkusen. Da kriegt man das mal hin, diese Intensität auf dem Platz, und dann sieht das natürlich auch gleich relativ ansehnlich aus, weil es einfach dynamisch ist, weil es viel hin und her geht. Da kann man auch so ein Stadion mal wieder mitnehmen, dass es mal wieder ein bisschen lauter wird, alles gut. Aber das ist der Fußball, den hat man bei ihnen schon in Dortmund und Gladbach bekommen. Also, und da gibt's auch irgendwie, ja, so bei ihm, also jedenfalls sehe ich die nicht, keine Weiterentwicklung. Es gab viele, die vor ein paar Monaten, als die Klopp-Verpflichtung als Head of irgendwas bei Red Bull sozusagen verkündet wurde, die Hoffnung gehegt haben, okay, die beiden kennen sich aus Mainzer Zeiten, schätzen sich auch sehr, vielleicht sozusagen ist da jemand, der da auch Impulse geben kann, sozusagen für eine Weiterentwicklung auf der Trainerposition. Man hat jetzt auch mit Scholt Löw, der, lass mich überlegen, Co-Trainer und dann Nagelsmann hier war, wieder zurückgeholt zur neuen Saison. Jemand, der wirklich auch taktisch, sag ich mal, sehr viel mitbringt. Aber ich sehe nicht, dass, ich weiß nicht, ob die Chance noch sozusagen, ob dafür noch ein Zeitfenster besteht. Es werden ja auch schon einige Namen relativ offensiv, gehen ja schon durch die Presse für mögliche Nachfolger. Mit einem könnte ich sehr gut leben, den finde ich aber eher unrealistisch. Mit einem könnte ich ganz gut leben, bei einem schlage ich die Hände über den Kopf zusammen. Aber ja, schauen wir mal.
Gut, das musst du jetzt, glaube ich, für unsere ZuhörerInnen kurz Inhalt füllen, weil ich glaube, die Gazetten rund um RB werden jetzt, glaube ich, die geneigten St. PaulianerInnen jetzt nicht so sehr verfolgen. Von daher, hol uns mal ab. Wer kursiert da als Namen und wen würdest du dir wünschen? Wen hältst du für unrealistisch und wo würdest du die Hände über dem Kopf zusammenschlagen?
Ja, also im Gespräch sind Sebastian Hoeneß, Stuttgart-Trainer, Oliver Glasner, gerade noch in England unterwegs, früher Frankfurt, und Roger Schmidt. Sebastian Hoeneß würde ich sofort nehmen, sehe ich aber gar nicht. Da gehe ich relativ sicher von aus. Also meine Tipp, dass der zum Beispiel nach Leverkusen geht, wenn Alonso im Sommer gehen sollte. Also da sehe ich auch auf RB-Seite in der aktuellen Verfassung relativ wenig Argumente, warum der zu uns kommen sollte und nicht nach Leverkusen oder auch zu einem anderen großen internationalen Club gehen sollte. Da sind, glaube ich, einige hinter ihm her, nach der Performance, die er mit Stuttgart bringt seit 2 Jahren. Oliver Glasner könnte ich mir hier, glaube ich, ganz gut vorstellen. Hat in Frankfurt einen vernünftigen Job gemacht, macht in England einen guten Job. Ist jetzt nicht kein Kloppo-Typ oder auch kein Rose-Typ, so von seinem Auftreten her, eher ein ruhiger Charakter, aber ich glaube, fachlich sehr solide und mit der Erfahrung aus der Premier League jetzt könnte ich mir gut vorstellen. Aber auch da stellt sich die Frage, warum sollte der herkommen? Und der dritte Name, der sehr offensiv verhandelt wird, ist Roger Schmidt. Den bestimmt noch aus Leverkusen und dann später Salzburg-Zeiten oder andersrum. Nee, weiß ich gar nicht mehr, ist das schon über 10 Jahre her.
Weiß ich auch nicht genau, nee.
Bekannt. Und da muss ich sagen, ich habe jetzt seine letzten Stationen nicht so verfolgt, aber das wäre so ein zurück in die Zukunft, vorwärts in die Vergangenheit. Der stand natürlich für den klassischen Red Bull-Fußball der Anfangszeit, Umschalten, 10-Sekunden-Regel oder 8-Sekunden-Regel, also für Umschaltsituationen, Dauerpressing. Das wäre eine Trainerentscheidung, die würde für mich so ein bisschen, das hat man hier schon mal probiert, mit Jesse Marsch. Das ging gnadenlos in die Hose.
Ich erinnere mich.
Genau. Also das wäre für mich ein kompletter Rückschritt. Und aber wie gesagt, der ist, glaube ich, der wahrscheinlichste von den Namen. Da frage ich mich dann aber schon, was unsere sportliche Führung dann, was die Idee dahinter sein sollte. Aber gut.
Ding Dong, Werbung. Auch im Jahr 2025 unterstützt die Kehrwieder Kreativbrauerei das VDS-NDS-Team bei seinem Podcast. Ganz frisch eingetroffen bei Kehrwieder ist das Kehrwieder Bunthaus Senatsbock 2025. Es verspricht eine harmonische Komposition aus fruchtigen Heidelbeer- und dunklen Schokoladennoten, die von zartbitteren Kakaoaromen und einer dezenten Karamellnote abgerundet wird. Das limitierte Senatsbock 2025 ist ab sofort bei Kehrwieder erhältlich und wenn ihr Interesse daran habt, solltet ihr schnell sein, denn die Vorräte sind begrenzt. Dieses und viele andere spannende Biere mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Apropos Idee dahinter, das klingt ja jetzt so, als wenn zumindest das, was du auch im Sommer dich gefragt hast, wofür soll RB eigentlich stehen? Steht man jetzt für junge Talente, junge, sehr talentierte Spieler weiter nach oben pushen? Da würden ja natürlich die beiden Transfers, die wir angesprochen haben, ein bisschen für stehen. Aber ja, so eine Identifikation, das ist RB, das scheint ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen verloren gegangen zu sein.
Ja, ich glaube, wir hatten damals auch schon über so ein Thema wie No-Show-Weight im Stadion gesprochen und über.
Würde ich gleich noch, wenn wir aufs Spiel kommen, ansprechen.
Ja. Genau. Ja, das Thema steht weiter. Also, wo will man hin sozusagen? Man hat den viertteuersten Kader der Liga. Champions League ist Pflicht. So eine Performance wie in dieser Champions League-Saison, klar, es war relativ starke Gegner, die man so in der bisherigen Gruppenphase so nie bekommen hätte. Aber die Leistung war schon unter den eigenen Ansprüchen. Ja, wo will man hin? Und natürlich steht über allem, also zumindest fanseitig und auch von Oliver Minzlaff ja des Öfteren kolportiert, der Anspruch, irgendwann sozusagen Titel zu gewinnen, also auch in der Liga. Und da muss ich sagen, wenn ich dann nach Leverkusen oder Stuttgart gucke, dann sind die uns in den letzten 1,5 Jahren oder 2 Jahren, also aus meiner Sicht, meilenweit enteilt, was sozusagen die sportliche Leistungsfähigkeit, die Kaderstruktur, die Besetzung auf der Trainerbank und so weiter betrifft. Ich weiß nicht, ob das sozusagen bei uns am Kutterweg schon wirklich angekommen ist, nach außen oder von außen betrachtet wirkt eher nicht so.
Okay, also da auf jeden Fall noch ein großes Fragezeichen, wo das irgendwann mal hinführen soll oder wie es da weitergeht, dann ja, hast du die No-Show-Rate, die du auch im Sommer schon angesprochen hast, schon erwähnt. Genau, wir hatten ja schon jetzt öfters Bezug genommen auf unser Gespräch vom Sommer. Da hattest du das auch schon gesagt, dass es halt, ja, es heißt immer ausverkauft, aber ja, nicht zuletzt so. Es gibt ja einige Social-Media-Accounts, die da gerne das Gegenteil beweisen. Und wenn man dann auch mal den Fernseher anschaltet, dann sieht man das ja auch einfach, dass das so ist. Das werden wir sicherlich am Sonntag, weiß nicht genau in welchem Ausmaß, auch sehen. Ist das denn immer noch so, dass ja das Stadion in weiten Teilen doch eher leer erscheint, obwohl die Tickets offiziell irgendwie verkauft wurden?
Naja, also RB hat, ja, ist auf jeden Fall noch ein Thema. RB hat jetzt einiges, ja, Schritte dahingehend unternommen, dass man hat sozusagen eine Mindestnutzung für Dauerkarten eingeführt. Ich glaube 10 Heimspiele pro Saison, ansonsten wird die eingezogen. Man hat auch schon ein paar hundert Tickets eingezogen, die dann nicht vergeben werden. Also auf so einer sozusagen Symptome bekämpfen Ebene macht man was dagegen. Teilweise ist das aber auch ein Problem, was man sich selber geschaffen hat, weil man damals über 30.000 Dauerkarten ausgegeben hat bei einer Gesamtkapazität von damals noch 45.000. Also viel zu viel. Es ist ein Thema. Trauriger Höhepunkt für mich sozusagen war, glaube ich, das Champions League-Spiel vor 14 Tagen gegen Sporting Lissabon. Mhm. Der einzige Sieg in der Champions League, wo, weiß nicht, was die offizielle Zahl war, aber geschätzt, keine Ahnung, 25.000 da waren an einem Mittwoch, glaube ich, war es Abend, Champions League, wo man sich dann selber denkt, also naja, vor 10 Jahren hätte man das als Testspiel 3-mal ausverkaufen können. Da gibt es sicherlich so, das hatten wir ja alles schon, so eine gewisse Gewöhnung und Erwartungshaltung, wenn es dann mal nicht läuft und so, dann geht man da eher nicht hin. Auf der anderen Seite sieht man aber auch was möglich ist, dass, oder manchmal überrascht einen das Leipziger Publikum dann doch, das Spiel gegen Leverkusen war ausverkauft und war auch wirklich, die Hütte war voll.
Waren auch wirklich alle da.
Genau. Und die Stimmung war auch so intensiv wie seit langem, also aus meiner Wahrnehmung heraus nicht mehr. Wo ich dann, ja, hatte ich auch auf Social Media geschrieben, so, ach, dieses Stadion kann ja doch noch laut. Also da geht schon was, wenn man die Leute mitnimmt und ein bisschen anzündet durch das, was da auf dem Rasen passiert. Aber grundsätzlich ist es ein Thema und ich glaube, das liegt vor allem daran, sozusagen jenseits der aktuellen sportlichen Situation, an dem Thema, was wir schon im Sommer besprochen hatten, wofür steht der Verein, welches Profil will er sich geben, wo will er hin? Und solange das sozusagen nicht, diese grundsätzlichen großen Linien nicht geklärt sind, wird es auch schwer, da eine entsprechende Außenwirkung, Bindungswirkung zu erzielen.
Ich denke auch, da braucht man auf jeden Fall mehr als sportlichen Erfolg, wenn dann selbst eine erneute Champions-League-Teilnahme auch in diesem neuen Ligasystem, was vielleicht auch nicht für jeden was war, da hat man sich vielleicht auch dann gedacht, ach Mensch, ja, also habe ich von vielen gehört, deren Vereine regelmäßig Champions League spielen, dass sie sich dieses System zurückwünschen, dass du halt 3 feste Gegner hast, wo du auch ein bisschen gucken kannst, was passiert und so. Das kann ich schon verstehen, dass das nicht mehr ganz so attraktiv sein könnte. Trotzdem, ja, dein Verein spielt Champions League und du bleibst zu Hause. Naja, das kann ich persönlich zumindest nicht nachvollziehen. Aber gut, hat sich auf jeden Fall nicht so viel verändert. Da müsste man sicherlich neben den ganzen sportlichen Ausrichtungen auch gucken, wie man denn da allgemein für was man stehen möchte, außer für ein Event, wo man mal hingeht und mal nicht. Aber das mit dem Dauerkarten überprüfen oder nachweisen, wie oft man hingeht, das habe ich auch schon von anderen Fans hingehört. Also das ist ja sicherlich auch ein legitimes Mittel. Nun ist halt die Frage, also bei anderen Fanszenen wird es ja oft so gemacht, wenn jemand nicht hin kann, dann gibt er die Karte oder gibt er oder sie die Karte weiter. Weiß halt nicht, ob das dann bei euch dann auch passiert oder ob die Karte dann einfach im Wohnzimmerschrank liegen bleibt und der Platz bleibt leer. Das ist ja eigentlich der Gedanke dahinter, dass die Karte zumindest genutzt wird. Okay, dann sind wir jetzt quasi schon im Stadion angekommen. Sonntag 17:30 empfangt ihr den FC St. Pauli. Ja, ich weiß nicht, wie sehr du die Leistungen meines Herzensvereins so in den letzten Wochen verfolgt hast. Wie blickst du auf die Partie am Sonntag?
Ich verfolge es, wie man Bundesliga verfolgt, sage ich jetzt mal, Zusammenfassung. Man bekommt schon mit, dass war unser Hinspiel euer erster Punkt in der Liga? Wie war denn das, dieses 0-0?
Das kann ganz gut sein, weil das war ja quasi der 4. Spieltag, ne? Genau, wir hatten vorher 3-mal verloren.
Genau, und danach sozusagen, das war ja, also wirkte ja so ein bisschen wie so eine, also sowohl während des Spiels als auch dann danach wie so ein bisschen so eine Initialzündung. Ich glaube, in der Woche drauf kam schon der erste Sieg oder 2 Wochen später. Und man kriegt natürlich mit, dass ja auch immer mal so Siegereinfahrt, die man nicht unbedingt auf der Rechnung hatte. Letztes Wochenende das 1-1, relativ später Ausgleich. Genau, also wie blicke ich auf das Spiel? Zur aktuellen Situation RB habe ich ja schon einiges gesagt. Also da sehe ich jetzt auch nicht, was sich da bis Sonntag dran ändern sollte. Und natürlich hat man auch so das Hinspiel noch so ein bisschen im Kopf. Damals, man fährt zum Tabellenletzten, Vorletzten, der noch keinen Punkt hat und kann dann froh sein, dass es 0-0 ausgeht. Also das war ja gerade in der zweiten Halbzeit schon ein teilweise sehr einseitiges Spiel. Mhm. Und wenn ihr damals nicht so abschlussschwach gewesen wärt, dann müsst ihr das 2-0 Minimum gewinnen. Also ein glücklicher Punkt damals, das war auch eines der Spiele schon, wo sich so einige Probleme gezeigt haben. Und wo man phasenweise auch das Gefühl hatte, er schlagt uns mit unseren nicht mehr vorhandenen eigenen Mitteln, also intensiv, schnell umschalten, zweikampfstark, Pressing. Das waren ja alles so Tugenden, die man auch mal mit RB-Fußball verbunden hat. Von daher wird's ja eine enge Geschichte. Ich erwarte mir jetzt kein Spektakelspiel, weil ich meine, ihr spielt auswärts. Trotzdem ja noch beim Tabellenvierten, der individuell wesentlich besser besetzt ist. Also könnte ich mir vorstellen, sicherlich aus einer sehr abwartenden, kompakten Formation heraus mit dem Versuch sozusagen umzuschalten in bestimmten Situationen, schnell nach vorne zu kommen. Und RB hat gerade aktuell keine Ahnung, wie man einen tiefstehenden, kompakten Gegner bespielt. Also das sind Zutaten, die jetzt nicht für ein Highlight-Spiel jetzt rein sportlich oder unterhaltungstechnisch sprechen.
Ja, abwarten ist ein ganz gutes Stichwort. Das hat uns auch gegen Union Berlin geholfen. Die haben wir auch erstmal machen lassen und geguckt, was sie denn so vorhaben. Und dann haben wir gemerkt, aha, okay, das ist der Plan und konnten dann darauf reagieren und haben sich damit 3-0 aus dem eigenen Stadion gefegt.
Da musste ich sehr schmunzeln. Also das war auch so ein Thema mit eigenen Waffen schlagen. Zwei Teams, die eigentlich sagen wollen, nimm du mal den Ball, ich guck mal erstmal zu. Also das ist ja auch so ein Union-Ansatz schon gerade auch aktuell. Insofern fand ich das einen sehr überraschenden Ausgang, dass man sozusagen unionerischer als Union spielen kann.
Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt ein Kompliment ist, aber gut. Nein, nun finde ich aber, ist das ja als Aufsteiger auch ein legitimer Ansatz, gerade wenn man
total,
wenn man dann beim Tabellenvierten gastiert. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass wir euch erstmal machen lassen werden und dann mal schauen, was geht. Und vielleicht gehen ja dann von den Chancen, die wir uns hoffentlich auch rausspielen, dann ein paar mehr rein, als das noch im Hinspiel der Fall war. Kann ich dir denn einen Tipp abbringen oder möchtest du dich darauf nicht einlassen?
Ach doch. Also natürlich wünsche ich mir irgendwie einen Sieg, auch wenn ich gerade wenn ich gerade nicht weiß, wo der herkommen soll. Aber also für Wettfreunde wäre, glaube ich, so ein Untertore-Remis wahrscheinlich ein ganz aussichtsreicher Tipp. Ich weiß nicht, wie die Quoten sind, aber so ein 0-0 oder so ein 1-1. Wenn ich wetten würde, würde ich, glaube ich, darauf wetten.
Okay, dann lasse ich hier jetzt mal den gnadenlosen Optimismus raus, denn wir haben ja allein in der Rückrunde schon 4 Punkte auf euch gut gemacht. Haben jetzt gegen die ersten 3 Gegner aus der Rückrunde mindestens 1, wenn nicht sogar 3 Punkte mehr geholt als in der Hinrunde. Von daher, da wir ja schon 1 gegen euch geholt haben, müssten das ja 3 sein, wenn man jetzt der Logik folgt. Von daher gehe ich mit einem knappen 2-1 Auswärtssieg des FC St. Pauli. Daraufhin sagst du nichts mehr, okay.
Ich würde jetzt gern sagen, sehe ich nur undeutlich, aber leider fehlt mir also selbst dazu. es liegt im Bereich des Möglichen, sagen wir mal so. Und das ist schon aus Sicht eines RB-Fans schon
bezeichnend genug.
Genau.
Okay, dann hätte ich quasi alles, was ich ansprechen wollte. Wir hatten ja auch dann die Baustellen aus dem Sommer uns so ein bisschen angeschaut. Gibt es noch irgendwas, was wir absolut vergessen haben zu erwähnen, was wir verpasst haben bei Leipzig? Oder können wir es für heute bewerten lassen und sind mal gespannt, wie wir da am Sonntag das Spiel beobachten können?
Ich glaube, wir haben alles Wesentliche im Sack sozusagen und schauen mal, was am Sonntag rauskommt und wir hören uns ja dann wahrscheinlich danach nochmal und können es dann auswerten.
Genau, das machen wir auf jeden Fall. Dann sei euch als HörerInnen noch ans Herz gelegt, wenn ihr es noch nicht getan habt, die Saisonvorschau nochmal zu hören, auf die wir gerade ganz viel Bezug genommen haben. Da gibt es auch noch ein paar Infos zum Stadion, wenn ihr noch nie da wart. Ich werde auch am Sonntag das erste Mal da sein. Ansonsten alle Infos findet ihr wie immer beim Fanladen. Das sind die gleichen, die es schon zum Pokalspiel gab, habe ich gelesen. Von da hat sich auch da nicht viel verändert. Das zieht sich anscheinend ein bisschen so durch. Und ja, Kai, von daher danke ich dir erstmal für heute Abend und bin gespannt, was mich da am Sonntag in Leipzig erwarten wird.
Ja, viel Spaß hier auf jeden Fall. Besuch lohnt sich. Aber das hatten wir ja schon im Sommer besprochen.
Genau, ich bin gespannt und werde darüber berichten. Danke dir erstmal, euch danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Bis dann.